Heute zu Gast der Gründer von Jimdo, dem Homepage-Baukasten, und vor allen Dingen von Planet A, Friedel Detzner.
Traditionell, auch ohne Vorwurf, gucken wir rein auf monetäre Kennzahlen. Wie entwickeln sich Firmen? Entwickeln die sich gut? Ist da ein großes Potenzial? Ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir aus wissenschaftlichen Gründen wissen, wir müssen unsere Wirtschaft ändern. Wir verbrauchen halt 1,7 Planeten. Also wenn wir den World Overshoot Day, der ist bei uns im Mai, also der Tag im Jahr, wo die Ressourcen aufgebraucht werden, die sich innerhalb eines Jahres regenerieren, dann sehen wir halt, wenn wir es weltweit betrachten, dass wir 1,7 Planeten verbrauchen und nicht nur einen. Und wir alle wissen, wir brauchen eine Wirtschaft, die innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert. Und was mir halt aufgefallen ist, dass wir diese wissenschaftliche Evidenz, welche Startups sind eigentlich wirklich tragen zu einer Wirtschaft in der planetaren Grenzen bei und welche auch nicht, dass es nicht Teil des Investmentprozesses ist, traditionell. Und deswegen habe ich gedacht, hey, eigentlich müssen wir genau das ändern. Wir müssen die Wissenschaftlichkeit, die Evidenz der Ideen, die müssen wir zum Teil des Investmentprozesses machen. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen, und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern, oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews best bewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Leute, 2 Tage nach Erscheinen dieses Podcasts wird Heiligabend 2021 sein, und wir wollen das nutzen, einen Podcast zu bringen, einem Gast, der passend zu dieser besinnlichen Phase etwas tut, was größer ist, als nur ein Unternehmen aufzubauen, wie wir sonst das ganze Jahr über häufig zeigen. Wir hatten in den letzten Jahren Viva Con Aqua und Ecosia und Follow Food, und dieses Jahr haben wir den Friedel Detzner von Planet A, der gemeinsam mit seinen Partnern einen Fonds baut, der dazu gedacht ist, Firmen zu finanzieren, die den Klimawandel bekämpfen. Das macht einfach total viel Sinn, und vielleicht inspiriert es euch. Mich hat das Gespräch mal wieder inspiriert, darüber nachzudenken, was kann ich oder was können wir mit OMR auch noch mehr tun in den nächsten Monaten. Daneben ist natürlich spannend zu hören, warum der Friedel sich so entschieden hat, was ihn inspiriert hat, woher er das Geld nimmt, wie er das genau machen will und wie der Fonds am Ende funktioniert. All das gibt's jetzt im Gespräch mit Friedel Detzner. Und wenn ihr dann trotz Weihnachtstagen noch mehr Kapazität habt für Audio, dann empfehle ich euch die letzte Folge vor Weihnachten von Ohne Aktien wird schwer, den Podcast, den ich letztes Jahr um diese Zeit aufgebaut habe, wo es jeden Tag um Aktien geht. Mittlerweile macht ja mein Kollege Noah Leidinger, Flo Adomeit, ein Team, die diesen Podcast echt richtig, richtig gut weiterentwickelt haben, die wahnsinnig viele Firmen bewertet haben dieses Jahr und die jetzt einmal Bilanz ziehen und gucken, was waren die Tops, was waren die Flops und was ging ab im Crypto-Space. All das gibt's jetzt in der Folge vom 23.12. von Ohne Aktien wird schwer. Wie immer unterstützt von Trade Republic. Jetzt aber rein ins Planet A Gespräch. Herzlich willkommen, Friedjof Detzner.
Hi, ja, schön da zu sein. Vielen Dank.
Du bist sozusagen, wir sind so eine Generation so ein bisschen, kann man sagen, ne?
Ja,
auch Hamburger.
Jo. Beide mit dem Fahrrad da.
Beide mit dem Fahrrad da. Aber bei dir ging es noch früher los. Du bist aus Cuxhaven und hast eigentlich dann in Cuxhaven schon mit 16 angefangen, Sachen zu machen, und wir fangen mal bei der Reise entsprechend vorne an.
Ja, genau. Ja, ich habe mit Christian ganz früh eine Firma gegründet.
Deinem langjährigen Partner Christian
Springhoff. Genau, Christian Springhoff, genau. Und Da waren wir ehrlich gesagt beide in der Schule und er hat auf einer Party gefragt, wer Lust hat, eine Firma zu gründen. Und da habe ich meine Hand gehoben und so ging es tatsächlich los mit 16 neben dem Abitur, eine Firma zu bauen. Und dann haben wir ganz oldschool Computer verkauft, ein halbes Jahr lang, und Webseiten gemacht. Die erste Webseite dann im Tausch gegen Surfbrett und die zweite wurde tatsächlich bezahlt.
Und du bist also auch Entwickler?
Genau, ja. Christian und ich, wir haben uns beide, einfach ehrlich gesagt, beides beigebracht in der Schulzeit. Also ich bin, glaube ich, eher Designer, Konzepter, also habe so die grundsätzlichen Ideen dann auch später für Jimdo. Genau, und Christian hat sich Programmieren beigebracht und so sind wir dann auch wirklich losmarschiert.
Okay, und dann war das irgendwie so eine Reise mit, ihr habt eine Agentur gegründet damals, genau, in Cuxhaven noch, ihr habt dann irgendwie, erzähl mal so ein bisschen, das erste richtig große Ding, wir hatten ja auch schon den dritten im Bunde, den Matze Henze hier vor, ich glaube, 1-2 Jahren war schon mal zu Gast, der auch bei Jimdo jetzt bis heute dabei ist, da bist du ja raus, aber was kam noch bevor Jimdo, wie ging es da los?
Ja, genau, also wir haben dann ehrlich gesagt Webseiten gemacht für andere Leute und dann relativ schnell Web-Applikationen entwickelt zu der Zeit und Christian und ich wirklich neben dem Abitur dann mit Fahrrad und Bahn zu den Kunden überall in Deutschland hin und haben dann irgendwie ja Web-Applikationen entwickelt zu einer Zeit, wo das noch nicht so viele gemacht haben und da haben wir wirklich echt viel gelernt. Ich glaube, letztendlich nicht das Geld verdient, was wir hätten verdienen müssen, aber es hat super viel Spaß gemacht. Genau, und dann haben wir irgendwann halt überlegt, ja, okay, was ist denn eigentlich ein Produkt, was man daraus bauen kann? Und haben was total Naheliegendes gemacht, halt die Leute, die eine Webseite von uns hatten, die in die Lage versetzt, die selber pflegen zu können. Und das war dann auch schon die Produktidee.
Also am Ende eine Homepage-Baukasten, kann man sagen, damals.
Genau. Und ich glaube, das Spannende für uns zu der Zeit war, wir haben eigentlich überhaupt nicht links und rechts geguckt. Wir haben überlegt, ey, wie kann man das besonders einfach machen? Wie kann man Leute wirklich in die Lage versetzen, selber ihre Webseite zu pflegen? Und vor allen Dingen einfach auch kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, eine Webseite selber zu pflegen. Also das war eine Zeit, da gab es eigentlich nur zwei Wege. Entweder ich programmiere sie selber oder ich beauftrage eine Agentur. Also diesen Weg, der heute normal geworden ist, eine Webseite selber zu pflegen, den gab es damals eigentlich de facto nicht. Und wenn es den gab, dann war der wahnsinnig schwer. Und wir haben eigentlich wirklich auf einem weißen Blatt Papier nochmal neu angefangen, haben uns die Frage gestellt, wie können wir das eigentlich so bauen, dass es wahnsinnig einfach ist, dass es jeder machen kann und irgendwo so die Power des Internets auch jedem zugänglich zu machen, jedem kleinen Unternehmer.
Okay, und das ging ja dann über viele Jahre. Also ich meine, die Firma gibt es bis heute in Hamburg, hier eine der größeren Digitalfirmen der Stadt, die man so kennt. Also Jimdo, du bist da aber nur rausgegangen.
Ja, also erstmal habe ich es 18 Jahre lang gemacht.
18 Jahre lang?
Okay. Ja, genau. Also das war auch echt eine schöne Zeit. Also irgendwann sind dann Matze und Christian in die Kinderzimmer meiner großen Brüder eingezogen auf dem Bauernhof in Norddeutschland. Und da haben wir 2 Jahre gearbeitet. Und dann irgendwann nach Hamburg umgezogen, 2004 oder 2005, glaube ich. Genau. Und das Unternehmen halt hier aufgebaut. Und wirklich so von eben 3 Jungs aus dem Bauernhof zu jetzt 280 Mitarbeitern. Genau.
280, okay. Ja. Und zwischenzeitlich war ich auch, glaube ich, mal 1&1 investiert. Dann war auch mal das frühe Samba-Vehikel. European Founders Fund investiert bei euch, dann geht ihr wieder raus, habt ihr zurückgekauft und eine lange Reise auch da auf der Seite.
Ja, genau. Die Sammler sind noch drin mit dem European Founders Fund. Genau. 1&1 haben wir rausgekauft und haben jetzt US-Investoren Spectrum Equity sind 2015 eingestiegen. Genau, und sind super happy, ehrlich gesagt. Also Dinge bewegen sich in eine richtig coole Richtung.
War das für euch, ich meine, du bist jetzt ja nicht mehr operational, insofern müsst ihr wahrscheinlich Matze fragen, aber trotzdem, ich nehme an, auch für den Homepage-Baukasten war Corona ist eine gute Zeit, ne?
Ja, ich glaube, ich glaube, das hast du ja gesehen, ne? Alle Produkte, die Sachen digitalisieren und in der Zeit diesen Shift hinzukriegen, wie kann ich denn mal gerade als kleiner Unternehmer, wie kann ich denn mein Geschäft stabilisieren, wenn ich vielleicht eigentlich einen Laden habe, dann sind natürlich Möglichkeiten zu digitalisieren, einen Online-Shop leicht zu bauen, genau die Sachen, die da funktionieren. Und in der Zeit haben wir dann tatsächlich auch unseren Online-Shop ein Paket angeboten für die gesamte Zeit, für 1 Euro pro Monat, sodass ich wirklich einen Online-Shop leicht starten kann und wirklich mitmachen kann.
Also dass man baut nicht mehr nur eine Website, sondern baut direkt einen Shop?
Genau. Also bei uns ist es eins, du kannst beides in einem bauen. Also wir haben gar nicht mehr so diese Grenze zwischen was ist eine Webseite, was ist ein Online-Shop, sondern du kannst beides integrieren.
Aber ist das nicht auch schon fast Wettbewerb zu Shopify?
Ja, ist es. Ich glaube, bei Jimdo, wir kümmern uns ganz besonders um wirklich ganz Kleinstunternehmen. Also wirklich diesen Start, die ersten Schritte, also eine größere Gruppe von Leuten, die wirklich ihr Geschäft aufbauen. Wenn es dann irgendwann ganz, ganz groß wird, dann wechseln die Leute. Ist auch okay und das ist tatsächlich auch ein Erfolg von uns, weil die Leute dann so weit gekommen sind, dass sie quasi den nächsten Schritt gehen. Also dass sie die Zielgruppe für uns eher wirklich die Kleinstunternehmen.
Also ist ein Feeder. System zu Shopify und Spiker genau. Und den ganzen anderen.
Also wirklich diese Barriere einfach ganz gering zu machen, dass viele Leute quasi wirklich nicht mehr überlegen müssen, kann ich das, traue ich mir das zu, ja, nein, sondern wirklich diese Einstiegsbarriere, einen erfolgreichen, guten, professionellen Online-Shop einfach für viele Leute zugänglich zu machen.
Okay, also 18 Jahre, aber dann war das irgendwie so, ich meine, 280 Leute und diese ganze Reise, irgendwann hat es sich für dich dann auserzählt.
Ja, das ist vielleicht sogar ein bisschen hart, aber also ich 18 Jahre, ich war, glaube ich, nie länger als 2-3 Wochen weg, habe halt nicht studiert, sondern habe nach, also neben dem Abi das Unternehmen gebaut mit Christian und Matthias, was total fantastisch war als Reise. Ich habe gemerkt, oh, ich möchte gerne eigentlich nochmal was Neues, was anderes machen, und 18 Jahre mit einem Thema habe ich gemerkt, oh, ich möchte einfach nochmal los, was anderes machen.
So. Und dann ist man ja auf Weltreise, ne?
Genau, ich habe erst gedacht, ich gehe mal ein bisschen surfen. Ich habe früher so halbprofessionell Kitesurfen gemacht und das war auch mal so ein Karriereweg, den bin ich ganz froh, dass ich letztendlich nicht verfolgt habe, weil es war schon eine ganz gute Entscheidung mit Jimdo und jetzt kann ich surfen, weil ich surfen möchte und nicht, weil ich muss. Habe das ein bisschen gemacht und habe dann aber ein sehr ungewöhnliches Angebot bekommen. So ein Freund von mir hat gehört, dass ich aus dem operativen Geschäft aufsteige und dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Fernsehshow zu machen.
Eine Fernsehshow?
Ja, eine Fernsehshow.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, doch.
Was ist da der Plan?
Die Idee war, dass ein deutscher Gründer durch die Welt reist und andere Gründer weltweit trifft. Und also eine 10-teilige Dokumentationsserie. Und dann habe ich auf einmal, also genau, so eine Fernsehshow, genauso habe ich auch wirklich erstmal geantwortet. Ich habe sie zusammen mit der Deutschen Welle gemacht, genau.
Also die Deutsche Welle, ist das nicht ein Radiosender?
Genau, habe ich zu dem Zeitpunkt vielleicht auch kurz gedacht. Die machen ziemlich viel Fernsehen, aber eben es wird im Ausland ausgestrahlt für die ganzen Bürger im Ausland. Ziemlich gut, vielleicht eine kleine Vision von BBC, die das auch machen. Ungefähr genauso naiv bin ich auch daran gegangen, dachte so, aber nach 18 Jahren Webseiten jetzt mit einem Kamerateam 120 Tage durch die Welt zu fliegen und andere Gründer treffen, war ich so, ja, da mach ich mit, das klingt, ja, das klingt ganz gut.
Genau. Und wen hast du da so getroffen?
Wahnsinnig viele sehr inspirierende Gründer. Gründer, die so ein bisschen an der Schwelle stehen, gerade vom Startup zum Scale-Up, also die so dabei sind, wirklich loszulegen. Und was man, glaube ich, noch dazu sagen
muss. Also sag mal so ein Beispiel, also in welchen Ländern warst du da?
Ich war in der Mongolei,
Und da gibt's deutsche Gründer?
Nee, nicht deutsche, sondern international.
Okay,
also
okay,
ich als Repräsentant eines Gründers bin dann halt wirklich.
Hast du dann Gründer in der Mongolei getroffen, die dann da gerade so ein Scale-Up bauen?
Genau. Und ich glaube, was man noch dazu sagen sollte, ist, was sehr interessant war, oder ich habe dann auf einmal mit 5 Journalisten von der Deutschen Welle zusammengearbeitet, habe ich natürlich noch nie gemacht, war super interessant. Und dann haben wir überlegt, hey, wie können wir das eigentlich interessanter machen? Wie können wir auch einen thematischen Zugang zu den einzelnen Episoden, also zu den 10 Folgen nehmen? Und wahrscheinlich würde ich das, worüber wir vielleicht nachher sprechen, nicht machen, hätte ich diese Reise nicht gemacht, weil wir gesagt haben, lass doch 10 der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele als Themenklammer nehmen für die einzelnen Episoden. Und so war ich dann in unglaublich vielen Ländern. Aber du musst, wenn du die Lösung eines Gründers zum Beispiel zu Climate Change, Global Warming porträtieren möchtest, musst du auch das Problem zeigen. Und dadurch war diese Reise, ich kann auch gerne ein paar Beispiele nehmen, halt sehr viel krasser, als ich das, glaube ich, ursprünglich gedacht hätte.
Also sagen wir Mongolei, was hat denn der Gründer da gemacht, den du besuchst?
Da habe ich eine Gründerin porträtiert, die in der Mongolei mit Naturkosmetikprodukten in die ganze Welt exportiert. Also da ging es um das Thema Globalisierung. Dann in Hongkong haben wir gedreht, Urbanisierung, also Housing für alle. Hongkong, teuerste Stadt der Welt, unglaublich hohe Renten.
Mieten, ja.
Mieten, genau. Und dadurch eine sehr prekäre Wohnungssituation für viele Menschen, die so in unterteilten Wohnungen leben. Und auf einmal habe ich mich selber in Situationen wiedergefunden, die waren krass. So, bist du auf einmal in so einem Raum, da würdest du vielleicht als normalerweise zu zweit drin wohnen, dann hast du 17 Leute, die da in Stockbetten mit so Käfigbetten da hängen. Oder, keine Ahnung, in Zentralindien haben wir gedreht, Klimawandel.
Und was war da das Startup?
Da war das Startup ein Gründer, der quasi, vielleicht die Problemstellung da war, ich habe erstmal einen Farmer interviewt da in Zentralindien, der hat tatsächlich probiert, sich das Leben zu nehmen. So, weil das ist eine Region, die Region heißt sogar Suicide Belt, weil man die Korrelation zwischen der Selbstmordrate von Farmern und den veränderten Wetterdaten statistisch belegen kann. Also super krass. So, und der hat aus einer informierten Entscheidung oder auch aus Protest heraus probiert, oder hat er nicht probiert, er hat Pestizide vor dem Landwirtschaftsministerium getrunken und dann konnte man rechtzeitig den Magen auspumpen und der hat das überlebt, aber der hat das gemacht, um seinen Kindern eine Waisenrente zu ermöglichen. Also musst du dir vorstellen, wie abgefuckt das eigentlich ist. Genau, und das ist so, die Menge an Regen, die da im Jahr fällt, ist eigentlich noch die gleiche geblieben, aber Entweder Starkregen an manchen random Tagen im Jahr oder Dürre. Das heißt, die Saatkalender, die die benutzt haben, die haben nicht mehr funktioniert. Und der Gründer, den ich getroffen habe, der hat zusammen mit der amerikanischen Universität quasi ein Treibhaus gebaut, aber ein Treibhaus, was die Temperatur nicht nach oben bringt, wie bei uns, sondern um 7-8 Grad kühlt. Und auch gegen Starkregen schützt. Und dann den richtigen Dünger dabei, den legt noch ein Smartphone drauf, dass wenn irgendwie, also wenn irgendwie Krankheiten da sind, kann das in diese Zentrale schicken. Und dann gucken die darauf und sagen, was zu tun ist. Und ein sehr inspirierender Gründer, weil er letztendlich da den Leuten hilft, besser mit den Folgen des Klimawandels eigentlich umzugehen. Und ich habe dann auch mit dem anderen Farmer dann gesprochen, der da drin war. Und der hat halt so gesagt, hey, dieses Treibhaus, das ist das, was meine Familie nährt, was mir Stabilität gibt. Und hat dann so auf das Feld drumherum gezeigt und hat halt gesagt so, hey, wenn hier was wächst, dann ist das Zusatz. Dieses Treibhaus, das bringt mich durch.
Zu Lea Kramer muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Sie ist eine der inspirierendsten Frauen der deutschen Digitalwirtschaft. Sie war schon häufiger hier im Podcast. Sie hat ihren eigenen Podcast Fast and Curious. Und weil sie am Ende selber sagt, es gibt zu wenige Lea Kramers. Es gibt auch zu wenige CEOs in DAX-Konzernen. Die Frauen sind übrigens nur eine von 40. Damit sich das ändert, weil das Lea ein Anliegen ist, hat sie neben all ihren Aufgaben die 10 More In Akademie gegründet oder ein Online-Programm aufgesetzt, explizit für Frauen, die da ihre Führungsfähigkeit, ihre Führungskräfte entwickeln sollen. Sie hilft dabei ganz aktiv. Es geht um 6 Wochen, einen 6-wöchigen Online-Kurs, der jetzt im Mai wieder startet, den ich euch Hörerinnen ans Herz lege, hier im Namen von Lea. Guckt euch das an. Man braucht lediglich 2 Jahre Berufserfahrung, unabhängig vom aktuellen Arbeitsumfeld, in dem man sich befindet. Es ist sowohl möglich als Angestellte, als Selbstständige, als Gründerin in Elternzeit und man muss auch noch gar keine Führungsverantwortung haben aktuell. Man muss sich nur für das Thema interessieren und weiterkommen wollen, dann ist 10 More In der richtige Ort. Schaut euch bitte im Netz natürlich vor allen Dingen an, aber auch gerne bei uns beim Festival am 7. und 8. Mai ist 10 More In mit einem eigenen Stand vor Ort. Lea persönlich natürlich auch am Stand, aber auch auf den Bühnen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die einfachste ist 10 More In, ein Wort, 10 More In, ein Wort, .com/OMR.
Zurück zum Podcast. Okay, aber das ist ja ein krasses Jahr dann für dich. Also du bist dann, also auf der einen Seite auch wahnsinnig wünschenswert, einmal so durch die Welt zu fahren, Leute zu treffen. Das macht irgendwie einen Sinn, ist nicht nur aus Fun, sondern macht es irgendwie auch so ein, sagen wir mal, Medienprodukt. Das ist ja schon sehr geil.
Ja, also unglaublich geil, also unglaubliches Privileg, das alles sehen zu dürfen. Du siehst, ich glaube, als ich losgefahren bin, dann siehst du Problemstellung nach Problemstellung nach Problemstellung. Also du bist auf Müllkippen, sprichst mit Müllsammlern. Du merkst, dass Kinder in Ulaanbaatar, in der Hauptstadt von der Mongolei, eine höhere Krebsrate haben, weil alle mit Kohle heizen und die Schwermetalle sich in Bodennähe sammeln. Ne? Also du siehst Problem nach Problem und irgendwann fängst du an, nicht mehr die einzelnen Probleme zu sehen, sondern tatsächlich die Muster auch zu erkennen. Also dieser Begriff Externalisierungsgesellschaft ist mir halt, den habe ich, glaube ich, verstanden auf dieser Reise. Also Arbeit, die halt zu schlechten Arbeitsbedingungen, zu gefährlichen Arbeitsbedingungen, schlecht bezahlt ist oder zu Umweltverschmutzung führt, die ist halt exportiert in andere Länder. Und du verstehst, also im wahrsten Sinne begreifst du, glaube ich, diese Sinnzusammenhänge viel doller, wenn du da bist und mit den Menschen halt wirklich sprichst und denen in die Augen schaust und halt die Lebensrealitäten von diesen Menschen dann dir auch erschließt. So. Und wenn du mal in Dakar, in Bangladesch unterwegs bist und da in die Fabriken reinguckst oder mal 3 Tage mit dem Kind mitläuft, was mit dem Hammer irgendwie Spitzkurs-Sandalen-Form mit dem Hammer nachbearbeitet.
Darf man den einfach so drehen?
Also wir haben immer so ein war nicht leicht tatsächlich. Also wir haben ein Visum für all die Länder, eben immer ein Drehvisum besorgt. Ich hatte zu der Zeit 2 Pässe, immer einen hier ein Visum, einen gereist und so. Das war auch echt ganz schön intensiv. Und zum Beispiel da in Dakar haben wir eine Schule porträtiert, die quasi den Kindern ermöglicht, wenigstens 1 Stunde Schulbildung vor der Arbeit zu haben. Das heißt, die wird dann auf einer Plane ausgebreitet. Und dann wird da unterrichtet, die Kinder kommen mit den noch kleineren Kindern an der Hand und es wird halt wenigstens ein bisschen Unterricht gemacht. Und das war halt letztendlich der Türöffner, dass ich dann auch mal in den Fabrik mit reingucken durfte.
Wo ist denn das ganze Material jetzt zu sehen?
Kann man tatsächlich auf YouTube jetzt sehen.
Genau. Okay, also das heißt die ganze Serie Deutsche Welle und dann genau. Muss man...
Founders Valley heißt es.
Founders Valley und dann gibt's da wie viel Folgen?
Genau, ich habe die ersten 10 gemacht und nach den 10 habe ich mir entschieden, in eine andere Richtung zu gehen. Genau, und das wurde dann aber ein Standardformat der Deutschen Welle. Das heißt, dann gibt es noch 2-3 Episoden jeweils auch mit 10 Leuten. Die haben so auch andere Gründer gefragt, ob die Lust haben, auf diese Reise zu gehen. Genau.
Wow.
Ja, aber ehrlich gesagt, eins der krassesten Erlebnisse für mich persönlich, weil also es ist zum Beispiel, also wenn ich diesen Farmer, also ich habe ja erzählt, ich komme vom Bauernhof, ich bin, glaube ich, ganz normal groß geworden, Gymnasium ist ein Erfolg geworden, das hat mir die Möglichkeit gegeben, mich in so einem privilegierten Umfeld gut bewegen zu können und wenn ich das möchte, dann kann ich das. Und diese Reise hat mir halt einmal die ganzen unterprivilegierten Menschen, also exemplarisch aufgezeigt und du trittst denen halt quasi, ja, du sprichst halt wirklich mit denen und du erfährst diese Lebensrealitäten und ich hatte halt das Glück, mit diesen 5 Journalisten der Deutschen Welle zusammenarbeiten zu können und das ist halt krass.
Deutsche Welle ist auch öffentlich-rechtlich, ne?
Ja.
Ich meine, es ist ja auch ein teures Projekt, also 5 Journalisten, so eine Reise, okay. Also, okay.
Hat tatsächlich das Auswärtige Amt bezahlt, ja.
Und wann war das? Welches Jahr?
2017.
Und dann bist du nach diesen 10 Folgen, nach dieser quasi ja medienbezahlten Weltreise, wenn man so will, wieder zurück nach Hamburg und hast dir überlegt, was du jetzt machst draus?
Ja, und wenn ich ehrlich bin, war das krass, wiederzukommen nach diesen 120 Drehtagen. Also weil ich so in der Fülle dieser Erlebnisse, das war schon sehr überwältigend. Und auf einmal bist du wieder zu Hause, sitzt in einer schönen Altbauwohnung und hast aber so viel gesehen in so kurzer Zeit. Und ich habe mich schon gefragt, ey, was mache ich denn jetzt? Also mir ist ja klar, dass ich ein Prototyp eines privilegierten Deutschen bin. So, was kann ich denn tun? Und
aber rein, also mal jetzt so wirtschaftlich gefragt, rein theoretisch, müsstest du gar nicht mehr arbeiten jetzt nach dem Jimdo-Aufbau und ich meine, verkauft ist es ja noch nicht, es ist ja nur, aber du hast ja wahrscheinlich beim Ausstieg oder bei der großen US-VC-Runde da ein bisschen was verdient. Aber das heißt, rein theoretisch, wenn du jetzt sagst, ich würde jetzt jeden Tag am liebsten nur noch irgendwie in der Ostsee kitesurfen und so ein bisschen abchillen die nächsten Jahre, das ging ja auch.
Das ging auch, ja. Aber es geht halt nicht mehr für mich nach dieser Reise. So.
Ja. Und was kam dann?
Ja, ich bin zurück und ehrlich gesagt musste ich mich erstmal einmal schütteln. Also weil das war so intensiv und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so viel gesehen zu haben und fast um mich herum, die anderen Leute haben das nicht gesehen. Und mir hat es einmal so diesen...
Wie viele Leute haben das denn geguckt? Was wird denn da so eine Aufrufzahl? Oder?
Also bei YouTube ist es drin, aber es wurde vor allen Dingen in, ehrlich gesagt, weltweit verkauft an Fernsehsender und dann ganz viele Sprachen übersetzt. Also es ist wirklich super erfolgreich geworden.
Okay, das gucken sich ja schon ein paar hunderttausend, ein paar Millionen.
Genau, nur nicht in Deutschland. Das ist ja, ja. Also genau, es gibt zum Beispiel bei Amazon Prime UK und so, also anderen Sachen gibt's das. Genau, ja, also... Was ich eigentlich sagen möchte, ist wie so, mir hat's einmal diesen Protective Layer weggenommen, ne? Also diesen Abstand, den du hast zu Dingen, von denen du weißt, dass sie da sind, aber wenn du sie nicht anguckst, sie dich emotional nicht so doll berühren. Und das ist für mich durch dieses Projekt einfach diese Schutzschicht ist verloren gegangen. Und für mich war danach klar, hey, ich glaube an Startups, ich glaube auch an Innovation, aber für mich war klar, ich kann jetzt irgendwie nicht ein nächstes E-Commerce-Ding machen oder irgendwas, sondern für mich war klar, wenn ich unternehmerisch was mache, dann möchte ich an der Lösung dieser Probleme arbeiten, die ich da gesehen habe und dann auch meine Zeit und Ressourcen da reingeben.
Und dann war am Ende die beste Lösung da, einen Fonds zu bauen?
Genau, also das ist natürlich auch ein Weg dahin. Ich glaube, was die Frage, die mich dann sehr umgetrieben hat, oder sagen wir so, ich hatte viel Glück. Ich habe einmal Anne Lamp kennengelernt und die hat mir ich habe ein Unternehmen mitgegründet, das heißt Wild Plastic, das unterstützt Plastiksammlungsinitiativen weltweit. Das ist so eine direkte Link quasi zu der Reise. Da haben wir auch eine Folge gedreht, Plastic Pollution. Ich stand auf ganz vielen Müllkippen in Indonesien und Indien, an Stränden in Chennai und also ganz viel da gesehen. Und dann gesagt, ja, okay, da kann man ja was draus machen. Und die Idee war eben, Wild Plastic zu gründen als eine Organisation, die Plastiksammlungsinitiativen weltweit unterstützt und das gesammelte Plastik quasi zurückführt und daraus sowas Triviales machen wie eine Mülltüte aus gesammeltem Müll. Und da habe ich das Team mitgebaut, eine Idee mitgeshaped und habe während des Aufbauprozesses Anne Lamp getroffen. Und Anne ist eine Wissenschaftlerin und die hat uns eine Lebenszyklusanalyse gemacht für Wild Plastic. Und das ist jetzt auch eine sehr zentrale Komponente von Planet A. Eine Lebenszyklusanalyse ist quasi nichts anderes, dass ich den gesamten, ökologischer Fußabdruck, also ich gucke mir alle Masse- und Energiebilanzen über den Lebenszyklus eines Produktes in Gänze an. Das heißt, ich gucke wirklich von der Extraktion der Rohstoffe hinzu, wie wird das verarbeitet in der Fabrik, wie oft wird ein Produkt benutzt, wird das einmal benutzt, mehrfach, wie viel Energieeinsatz habe ich jedes Mal und wie sieht auch ein Endlebensszenario aus. Und das ist total interessant und das hat in meinem Kopf hat es ehrlich gesagt laut Klick gemacht, weil eine Lebenszyklusanalyse gibt dir die Möglichkeit, den Status quo in der Wirtschaft zu vergleichen mit der Idee eines Startups. Und auf einmal kannst du quantifizieren, wie viel besser ist denn etwas. Und bei Wild Plastic war das eben das erste Beispiel vor vier Jahren, wo ich es geschnallt habe. Würde man ja sagen, ist ja eigentlich sehr kontraintuitiv, Plastik zum Beispiel von Haiti zurück zu transportieren nach Hamburg oder nach Europa. Background, Haiti ist die Trinkwasserversorgung zusammengebrochen bei den Erdbeben und deswegen sind da große Mengen an so Plastikschläuchen, wo Wasser drin ist und die Leute trinken das und schmeißen es dann irgendwie natürlich weg. Und da sind große Quantitäten von dem Material da. Und das Interessante ist jetzt, wenn ich das vergleiche zu Neuplastik, also wenn ich Plastik sammel und dann das zurückfahre, eine Tonne Plastik zurückzufahren, hat verbundene Emissionen von 73 Kilogramm. So, nicht geil. Aber wenn ich mir einmal angucke, eine Tonne neues Plastik zu produzieren, emittiert 6,5 Tonnen CO2. Also viel, viel mehr. Und da kannst du sehen, es ist eigentlich viel wichtiger, eine Zweitbenutzung eines Materials zu haben, als Transportwege zu minimieren. Und also letztendlich sparst du dann mit diesem gesammelten Plastik bis zu 67% CO2 im Vergleich zum Referenzcase Neuplastik. Und das macht Wild Plastic jetzt, macht es größer und jetzt haben sie auch einen Deal mit Otto gewonnen.
Und da bist du mit auch beteiligt?
Das habe ich mitgegründet, ja. Das ist ein Verantwortungseigentum, das habe ich mit aufgebaut, das Team. Genau, und das war für mich so...
Was heißt Verantwortungseigentum?
Im Prinzip eine Firma, die unverkäuflich ist.
Die sich selbst gehört?
Genau, die sich selbst gehört.
Okay, und wer hat da investiert dann noch?
Ein paar Leute, die Purpose Economy, ein paar private Leute, genau. Also
okay, genau. Wie viel Geld ist denn da investiert worden?
Boah, durch so 500.000, 600.000, okay. Genau. Und ist auf gutem Weg. Und was ganz spannend ist, die haben jetzt Otto als Kunden gewonnen. Das heißt, Otto wird einen großen Teil der Versandhüllen von Neuplastik auf wildes Plastik umstellen. Super, super toll.
Mhm. Und aber trotzdem war das auch nicht deine dauerhafte Geschichte. Du hast es mit genau. Die Gründe ja. Ins Leben gerufen und dann weiter.
Genau, dann weiter. Also für mich war klar, okay, es ist cool, das mit aufzubauen. Für mich war nur die Frage, wie kann ich denn eigentlich einen größeren Impact machen, als vielleicht ein Unternehmen zu bauen? Und ich habe dann angefangen, drüber nachzudenken, welche Startups fördern wir eigentlich? Also so, und ich glaube, traditionell, auch ohne Vorwurf, gucken wir rein auf monetäre Kennzahlen. Wie entwickeln sich Firmen? Entwickeln die sich gut? Ist da ein großes Potenzial? Ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir aus wissenschaftlichen Gründen wissen, wir müssen unsere Wirtschaft ändern. Wir verbrauchen halt 1,7 Planeten. Also wenn wir den World Overshoot Day, der ist bei uns im Mai, also der Tag im Jahr, wo die Ressourcen aufgebraucht werden, die sich innerhalb eines Jahres regenerieren, dann sehen wir halt, wenn wir es weltweit betrachten, dass wir 1,7 Planeten verbrauchen, nicht nur einen. Und wir alle wissen, wir brauchen eine Wirtschaft, die innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert. Und was mir halt aufgefallen ist, dass wir diese wissenschaftliche Evidenz, welche Startups sind eigentlich wirklich, tragen zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen bei und welche auch nicht, dass es nicht Teil des Investmentprozesses ist, traditionell. Und deswegen habe ich gedacht, hey, eigentlich müssen wir genau das ändern. Wir müssen die Wissenschaftlichkeit, die Evidenz der Ideen, die müssen wir zum Teil des Investmentprozesses machen. Und das habe ich dann halt mit vielen Unternehmern besprochen, die ich so selber aus meiner Jugendzeit konnte. Und da haben viele gesagt, so ja, es stimmt, das macht total Sinn. Also das muss wirklich die Wissenschaft muss ein Vote haben, ob wir in was investieren, ja oder nein. Und dann haben wir einfach viele Seriengründer, die ich aus der Zeit kannte, haben gesagt, ja, in so einen Fonds würden die investieren. Und den Portfoliounternehmen würden die auch helfen.
Und der Fonds heißt jetzt Planet A.
Genau.
Also nicht zu verwechseln mit Project A. Ja. Ja. Wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört. Ja. Aber ihr seid Planet A.
Genau, und there is no Planet B.
Genau, genau. Und das hast du jetzt dann gegründet, aber auch nicht alleine, sondern hast dann auch Freunde oder wirklich dazugehört.
Ich
kenne auch ein, zwei deiner Partner.
Ja.
Freund Tobias Seikel zum Beispiel
ja.
Ist dabei,
ja.
Der früher bei Hanse Ventures war. Wer ist noch dabei?
Dann Nick de la Forge, Lena Tiede, also Lena auch ganz spannend, vielleicht als Vertreterin der Wissenschaft, die hat für den Klimaparat der Bundesregierung mitberaten und dann die Entwicklungshilfe in Ostafrika geleitet.
Aber arbeitet Vollzeit bei euch?
Vollzeit, ja.
Und Nick de la Forge ist VC? Oder?
Genau, der hat ein paar VC-Erfahrungen hinter sich, hat relativ viel in Krypto gemacht, ist sehr Wirtschaftsingenieur, tiefes Verständnis, unglaublich smarter Kerl.
Also vier?
Wir sind fünf, bald sechs GPs tatsächlich.
Okay. Genau. Und die letzten beiden, wer ist das?
Christian Schad, Serienunternehmer, der viel Erfahrung hat, eben auch in Automotive, Automation. Genau, und Jan-Christoph Gras, der quasi mal Photobook gegründet hat.
Super Exit damals gewesen.
Super Exit, richtig gut, ja. Also, genau. Und dann hat er auf eigenes Buch viel investiert, tatsächlich dann auch Tomorrowbank mit groß gemacht oder mit gestartet und vor allem Leaders for Climate Action hat er auch mitgegründet. Also ist ganz, ganz stark, ehrlich gesagt, sein Netzwerk.
Mhm. Also ihr sechs habt das Projekt dann sozusagen gestartet und jetzt läuft, also das Fundraising ist jetzt bald fertig, wenn ich dich richtig verstehe, ne?
Ja, nee, also ehrlich gesagt, das wird schon noch so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, glaube ich, brauchen wir noch, bis wir über den 100 Millionen sind.
Aber wir wollen 100 Millionen im ersten Fonds haben.
Genau, ja, das ist schon relativ viel für ein First-Time-Team, First-Time-Fund, aber wir merken, dass wir wirklich super Unterstützung erfahren. Die LP-Base bis jetzt ist sehr, sehr unternehmerisch geprägt. Viele Serienunternehmer, berühmte Athleten sind da drin, Stiftungen, Family Offices, also wirklich ganz, ganz divers.
Und aber am Ende geht es wirklich auch klassisch um Rendite, also wie jetzt bei dem Project A oder bei anderen Fonds auch, oder ist es bei euch nachgelagert?
Nee, hundertprozentig. Der Investmentfokus für uns ist, dass wir in Clean Tech investieren, also wirklich in Tech-Unternehmen. Und ich glaube,
also Clean Tech und Climate Tech, ist das so vergleichbar?
Genau, also bei uns, prinzipiell, um vielleicht einmal die Impact-Logik zu erklären, also wir heißen Planet A, das heißt, bei uns geht es um Planeten, respektive um die Biosphäre. Und was wir dann gemacht haben, ist gesagt so, okay, das reicht nicht, einfach nur irgendwie zu sagen, ja, das ist irgendwie gut für den Planeten, sondern wie gesagt, wir quantifizieren das sehr stark. Also das heißt, wir gucken oder wir investieren nur in Unternehmen, wenn sie einen von vier Kriterien wirklich wesentlich besser sind als die Wirtschaft von heute. Das ist einmal Climate Mitigation, also Reduktion von Greenhouse Gases gemessen in Tonnen, Abfallreduktion gemessen in Tonnen, Ressourceneffizienz als eine Gruppe von Indikatoren, das kann Wasserverbrauch, Energieverbrauch, Verbrauch von seltenen Erden sein und das vierte Biodiversitätsschutz. Das heißt, wir gucken durch zwei Brillen, durch die Renditebrille, das ist keine Abstriche, also genauso wie jeder andere VC. Wir gucken nur zusätzlich durch die wissenschaftliche Brille und gucken halt, ist der Impact wirklich signifikant besser im Vergleich zum Status quo und rechnen das und investieren halt nur dann.
Okay, das heißt, sag mal ein paar Portfoliofirmen, habt ihr schon Investments auch gemacht, ne?
Ja, klar. Also ganz lustig, ehrlich oder lustig, super cool. Vor zwei Tagen war Ineratec quasi zusammen mit der Atmosphäre-Anlage. Das war relativ groß im ZDF, ARD, sogar Washington Post hat darüber geschrieben. Das heißt, es ist eine Anlage, um synthetisches Kerosin herzustellen. Genau, also wir müssen...
Und da seid ihr investiert?
Da sind wir investiert, ja. Aha. Genau. Und das ist auch ein tolles Beispiel, weil ich glaube, dass, also erstmal natürlich, wir brauchen klimaneutrale Kraftstoffe, wir müssen alles dekarbonisieren. Luftfahrt als Bereich ist prinzipiell schwer zu dekarbonisieren, weil die Energiedichte von Batterien halt überhaupt nicht so hoch ist wie die von Kerosin. Und an der Stelle macht es halt Sinn, zu überlegen, hey, wie kann ich diesen Bereich dekarbonisieren? Und eine Strategie, die jetzt in Europa, wie auch in den USA passiert ist, dass ein vorgeschriebener Anteil von synthetischen Kraftstoffen, also an dem Teil, Anteil von 8% in der EU bis 2025 von E-Kerosin, Biden hat vor drei Wochen eine ähnliche Richtlinie besprochen. Das heißt, dass Regulatorik und eine sich verändernde Regulatorik führt dazu, dass auch Märkte entstehen. Und vielleicht, wenn man das jetzt mit der Rendite auch koppelt, dann merkt man auch so, ja, okay, wir müssen alle Bereiche dekarbonisieren. Das heißt, es wird eine Regulatorik wie zum Beispiel da geben, auch in anderen Bereichen, die da diese Art von Firmen bevorteilt und auch entstehen lässt, die quasi wirklich sich daran abarbeiten, alle Bereiche zu dekarbonisieren. Mhm. Und das ist natürlich ein super spannender Case, weil die eben in der Lage sind, mit Direct Air Capture CO2 und grünem Wasserstoff, das schicken die als Synthesegas durch einen Reaktor und sind dann in der Lage, ein klimaneutrales Kerosin, Benzin und Diesel herzustellen.
Ist es denn einfach dafür, Investoren, also LPs, sagt man ja dazu, bei Fonds zu finden, oder sind die eher skeptisch, wenn man mit so einem neuen Ansatz kommt?
Ich glaube ganz, ich habe die Folge von Henrik Brandes gehört, so, da habe ich ganz am Anfang schon gedacht, so ja, da sind wir durch ähnliche Erfahrungen ganz am Anfang gegangen. Ich glaube, was halt am Anfang passiert ist, wir haben sehr viele sehr starke, coole Leute am Anfang gehabt. Also das ist ein Wilfried Gilrath, der Lichtblick mit groß gemacht hat, oder der Rolf Schrömgens, der Trivago mit groß gemacht hat. Das sind so Menschen, die haben ganz früh gesagt, so ja, verstehe ich.
Und die geben da noch ein paar Millionen rein.
Die geben damit rein und haben ganz früh Commitments gemacht. Und ich glaube dann, haben viele Leute gesehen, hey, das macht wirklich Sinn, was die da machen. Also auch die wissenschaftliche Evidenz, und nicht um zu sagen, irgendwie ist es wissenschaftlich, sondern als Indikator die Firmen zu finden, die auch einen signifikanten Unterschied machen. Und ich glaube, das ist ja auch die Kernidee, diese Unternehmen zu fördern, weil wir haben ja sehr limitiert Zeit. Das heißt, wir müssen die Unternehmen finden und fördern, die wirklich signifikanten Hebel umlegen.
Aber trotzdem ist es schwierig, das irgendwie ermöglicht zu bekommen. Also ja, brauchst ja Geld dafür.
Ja, genau. Ich glaube, ganz am Anfang haben wir früh coole Committer gehabt, und dann war das so ein bisschen, ja, okay, das macht Sinn. Und jetzt fängt es an, so richtig loszuziehen, dass viele Leute sagen, hey, es macht total Sinn, was ihr tut. Und jetzt können wir über das Portfolio auch zeigen, hey, guck mal, wir kommen auch genau diese Deals rein, wir sehen die. Und jetzt fängt das an, eine sehr positive Dynamik für uns zu entwickeln, wo es immer schneller
kommt. Kommen auch also Firmen auf die Idee, da mit zu investieren oder sowas, oder eher nicht? Also sind das eher Privatpersonen?
Beides, ehrlich gesagt. Privatpersonen, also Fonds, Stiftungen, Family Offices. Sprechen viel mit Institutionellen, also totale Bandbreite. Und ich würde sagen, es etabliert sich sehr gut gerade.
Gibt ja auch dann Leuten die Chance, quasi jetzt, um das mal negativ zu formulieren, so ein bisschen so Greenwashing zu machen, ne? Indem sie ihr Geld bei euch reinstecken, ist ja für viele auch so, ja, wir tun was Gutes, weil ich meine, ihr habt ja scheinbar da jetzt einen besseren oder nachhaltigen Investmentansatz als die meisten.
Also, wir sprechen mit allen LPs lange und auch gut, und wir haben für uns selber die Regel aufgestellt, wir wollen nicht irgendwo ein Feigenblatt sein für jemanden, so, sondern wir wollen die Leute finden, die ein echtes Interesse haben, sich zu verändern, wo die sagen, ja, ist ein Teil meiner Strategie, in diese Richtung zu kommen. Ich kann es nicht pauschalisieren, aber wir führen halt wirklich gute Gespräche mit denen auch lange, um sicherzustellen, dass wir in diese Richtung gehen.
Und also als Disclaimer, wir haben ja auch in ganz, ganz kleinen Maße mit investieren dürfen hier von UMR.
Yes.
Insofern, ich weiß das ja auch ein bisschen, aber trotzdem ist ja die Frage wichtig.
Ja, total.
Und jetzt, also verstehen wir, wo das Geld herkommt, oder wie ihr auch ihr hart arbeiten müsst, da an die Kohle ranzukommen, die Leute zu überzeugen, kann man sich ein bisschen vorstellen. Jetzt der sogenannte Dealflow, also wo kommen die Deals her? Ich meine, du hast jetzt bislang eher andere Sachen gemacht. Wie lernst du jetzt Menschen kennen, die da solche synthetischen
Kraftstoffe
bauen oder solche Sachen machen?
Ja, das, wir haben mit Jim Luhmann einen deutschen Gründerpreis gewonnen, in Neratec auch. Da ist so ein Link über den deutschen Gründerpreis. Aber vielleicht einen Schritt zurück. Wir haben das Gefühl, wahnsinnig viel zu sehen. Da zahlt sich, glaube ich, einmal die LP-Base aus, also die Limited Partner, die bei uns investiert haben. Das sind halt sehr, sehr viele bekannte Unternehmer. Und das führt dazu, dass die uns super Dealflow weiterleiten tatsächlich. Die sagen, hey, guck mal hier rauf, guck mal da drauf. Das heißt, wir kriegen zu 50% sehr vorqualifizierte, gute Deals, auf die wir dann wirklich cool raufgucken können. Und dann auch eine große Menge von Leuten, die sich einfach so bewerben. Und ich glaube,
ist denn da der Wettbewerb hoch? Also ich meine, ich hatte tatsächlich jetzt mal ganz groß in die Schublade gegriffen vor ein paar Monaten mal einen Podcast mit Ashton Kutcher.
Ja.
Der hat mir erzählt, dass er jetzt auch einen Climate Tech VC macht. Ich höre im Umfeld sehr viel Climate Tech. Geht es los? Gott sei Dank ja auch, aber es gibt irgendwie echt viele coole Gründer und Unternehmer, VCs am Ende, die jetzt das Thema anfangen. Also man hat das Gefühl, ihr seid da auch Teil einer Welle.
Total. Und ich glaube, genau das braucht es. Also und genau das ist auch die Auffassung, die wir von uns selber haben, dass wir ein kollaborativer Player auf diesem Markt sein wollen. Also vielleicht eine Sache noch. Am Ende eines Investmentprozesses fließt bei uns nicht nur Geld, sondern wir machen eine Lebenszyklusanalyse. Und ich kann dir gerne mal ein paar Beispiele gleich nennen. Also quasi, wir vergleichen ja immer den Status quo mit der Idee eines Startups und können dann quantifizieren, wie viel besser ist eigentlich etwas. Und das ist gerade für ein frühphasiges Startup, was gerade losläuft, ein riesen Value, weil sie letztendlich einen externen Audit haben auf ihre eigene Idee. Also kommt jemand und sagt so, ja, guck mal, jetzt quantifizieren wir das mal genau, wie das eigentlich funktioniert. Und dann könnt ihr beweisen, welchen Impact ihr habt mit eurer Idee. Und das ist etwas, was sehr wertvoll ist für diese Leute, weil sie quasi sehr früh eine externe Prüfung dabei haben. Es führt aber auch dazu, das habe ich ehrlich gesagt nicht antizipiert, als wir losgelaufen sind. Es führt auch dazu, dass andere Top-Tier-VCs uns ganz gerne dabei haben, weil wir auch ja eine Evidenz für die haben, durch die Wissenschaftlichkeit. Also wir haben ja auch Benedikt Buchspieß noch angestellt als festen Wissenschaftler da drin, sodass wir diese Art von Quantifizierung eben für die Investments machen.
Das klingt so ein bisschen, also im positivsten Sinne, wie früher hatte ich mal einen Kumpel, der hat Immobilien Deals rangezogen, indem er den Leuten die Chance gegeben hat, zu bewerten, oder er hatte kostenlose Gutachten gemacht, was ist dein Haus wert, und dann haben die es alle wissen wollen, und dann hat er die Adressen gehabt und konnte die dann irgendwie, also so ein bisschen so, ja. Ich mache eine kostenlose Bewertung für dich und danach darf ich dann investieren und danach darf ich dann ein Haus weiter vermarkten oder sowas.
Also es ist halt, also es ist super aufwendig. Also so eine Lebenszyklusanalyse, die, je nachdem welche Datenbasis du hast, da gehen schon mal 100, 150, 200 Arbeitsstunden rein. Also es ist wirklich etwas, was du, wenn du es am freien Markt einkaufst, dann sind das 50, 60, 70.000 Euro, um so eine Analyse zu haben. Das heißt, das ist nicht mal eben so, und das steht bei uns zusätzlich auf der Payroll. Auf der anderen Seite, ich bin davon überzeugt, dass wir das tun müssen, um bessere Investmententscheidungen in Zukunft treffen zu können. Weil ich glaube, wir müssen halt die Unternehmen fördern, die wirklich eben den signifikanten Unterschied machen. Und ich glaube, da dürfen wir nicht raten oder nur irgendwie aus einem Businesswissen drauf gucken, sondern wir brauchen die andere Komponente.
Gibt es denn, sagen wir mal, Firmen, wo du sagst, die haben jetzt Unicorn-Potenzial, die du schon gesehen hast?
Also wir haben eine Firma, die ist tatsächlich auch im Portfolio, die da sind wir wahnsinnig excited, dieses Makerside. Die ist ein Software-Business. Die sind in der Lage, anhand von einer Bill of Materials, also welche Komponenten sind in einem Produkt drin, zu sagen, aus welchen Fabriken kommen die? Also es sind wirklich Datengötter. Also sie verknoten ganz viele Datenbanken mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, sie sind somit in der Lage, sagen, ey, dieser Autositz oder diese Turbine oder, keine Ahnung, dieses Windblatt von einer Windturbine, woher kommen die einzelnen Komponenten, in welchen Fabriken wurden die produziert, welchen CO2-Fußabdruck hast du durch die Verknüpfung der ganzen Logistikketten bis hin zu dem Energiemix in dem Einzelnen. So, und das heißt, die sind in der Lage, schon auch während eines Designprozesses es hinzukriegen, dass du quasi genau diese Emissionen auch berechnest.
Und dann reduzierst.
Genau, erstmal berechnest und dann auch reduzieren kannst. Und wir sind ja sehr viele quasi im CO2-Accounting-Space unterwegs, also mit Planetly, Plan A, Normative, die alle quasi als für die Firma berichten. Und was aber super schwer ist für alle, ist tatsächlich die Scope-3-Emissionen der Lieferkette zu berechnen. Und da kommen die jetzt rein und sind in der Lage, das zu tun und sind das in der Lage, das so auch in dem Designprozess zu machen, so dass du dann in der Lage bist, dein Produkt auch besser zu designen und überlegen, woher beziehe ich eigentlich meine Komponenten. Und
das natürlich. Okay, da muss man dann bezahlen, wenn die Software, also ist einfach ein
genau. Zieht. Genau. Ja. Und das ist super spannend, weil es ist natürlich eine Schlüsseltechnologie, die ich brauche, wenn ich meine Lieferketten besser.
Okay, das die Firma, da seid ihr jetzt drin, die ist jetzt aktuell schon wie viel wert?
Du, wir sind da recht früh rein. Wir fangen jetzt an, da, also ist keine offizielle Bewertung. Die werden irgendwann raisen und dann wird das echt ein großes Ding.
Dann wird das zumindest schon mal irgendwie eine neunstellige Bewertung haben?
Zu früh zu sagen. Aber also sagen wir, das Potenzial, was wir sehen, und wir sehen ja, welche an krassen großen Konzerne mit denen gerade sprechen wollen. Also es ist wirklich.
Also ihr wettet auch so ein bisschen drauf, das nächste, weiß ich, BioNTech könnte aus dem Klimabereich kommen.
Ich sag mal so, ich würde sagen, es muss. Ich spreche jetzt gar nicht für Planet A, sondern ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, dass die Unicorns aus dem Climate Tech Bereich kommen werden, dann sind wir fucked. Also wir müssen es hinkriegen, dass die Menschen, die Unternehmen bauen, die einen riesen Impact machen, das müssen auch die monetären Gewinner werden.
Sind eigentlich, ich meine, wenn man so guckt, Biotech ist ja Deutschland jetzt ziemlich stark, also zum Beispiel BioNTech ist ja auch großgezogen worden von natürlich den Gründern, aber auch von Investoren. Da gibt es ja diese Strüngmann-Brüder und dann gibt es irgendwie, ich glaube, Herrn Hopp, der sehr viel in Biotech investiert. Gibt es auch so, sagen wir mal, Monster-Unternehmer wie die Strüngmanns oder wie Hopp, also mehrfache Milliardäre, die jetzt sagen, hey, Biotech ist ja auch ganz cool, aber ich mache das jetzt im Bereich Climatech. Gibt es solche Personen?
Ich glaube, es wird gerade immer mehr. Also du sagst ja, es gibt mehr Fonds, die in diese Richtung gehen.
Aber Fonds, ja, immer, das ist ja noch frühphasig, wenn man so diesen Strüngmann-Move zu sagen, okay, BioNTech, no matter what, wir geben jetzt Milliarden rein, den kann man sich jetzt ja mit einem 100-Millionen-Fonds einfach nicht leisten. Ne?
Nee, total. Also ich hoffe, dass das mehr wird. Es wird werden müssen. Also es ist total klar.
Aber so ein Hopp spricht ja auch oder so?
Nee, noch nicht. Genau, falls er zuhört, kann er sich gerne melden.
Okay.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast. Bist du am Ende bullish? Also dass das Problem sozusagen gelöst wird? Ich meine, du hast jetzt deine Reise da gemacht, viele gesehen, jetzt erlebst du da die Gespräche, siehst die Technologien. Du hast ja gerade Henrik Brandes angesprochen, der Podcast, der war ja sehr bullish, dass das gelöst wird. Ja. Wie siehst du es?
Ja, also sagen wir so, das muss gelöst werden, sonst, also sagen wir mal, diese Reise hat mir gezeigt, und sagen wir, ich glaube, wir in Deutschland wurden vom Klimawandel einfach noch nicht doll berührt. Also ich glaube, natürlich haben wir jetzt durch diese Flutkatastrophe mal das in Erfahrung gebracht. Wir kennen Leute, die direkt betroffen waren. Und wenn man halt sieht, also auf der Reise habe ich halt gesehen, wie andere Menschen in anderen Regionen einfach sehr viel stärker unter den Effekten leiden. Und vielleicht ist bullish dann das falsche Wort. Also wenn man sieht, welche Effekte es hat und wie teuer es werden wird, wenn wir es nicht in den Griff bekommen, es wird einfach noch viel teurer werden, als wenn wir es machen. Und
es gibt ja Leute, also ich weiß nicht, viel bei OMR, wir verfolgen ja auch viel, was Scott Galloway zum Beispiel macht. Der ist da recht negativ, der sagt, das lässt sich ohnehin, also mehr oder weniger jetzt in aller Kürze, nicht gut lösen, dass die gesellschaftlichen Strukturen, wir fahren da in die Katastrophe hinein. Gibt ja auch Thesen, warum das so sein könnte, dass man halt das Problem jetzt nur sehr begrenzt stoppen oder verzögern kann.
Ja.
Und dann gibt es eine Elite, die irgendwo auf der Erde ganz gut klarkommt, aber viele andere nicht. Das ist ja auch ein Szenario.
Ja, ich glaube, das ist das Worst-Case-Szenario, was dann passiert, dass die Eliten sich schützen und natürlich sich abschotten. So. Ich glaube, das ist kein Szenario, in das wir rein wollen. Ich glaube, das Ganze ist natürlich auch, wie wir sehen, keine binäre Entscheidung. Es geht nicht, entweder wir schaffen es komplett oder wir schaffen es gar nicht, sondern es geht um jedes Zehntel Grad, was wir schaffen, irgendwie zu reduzieren. Das heißt, ich glaube, es ist relativ alternativlos, dass wir alles probieren, um diese Richtung zu gehen. Und ich sehe das Ganze auch natürlich im größeren Kontext. Also VC, Innovationskraft und Unternehmertum kann einen großen Teil der Lösung bringen. Es geht aber auch um, also viel mehr um Regulatorik, um Politik. Wen wählen wir in die Regierung? Wie schaffen wir es auch, diese Transformation hin zu einer Dekarbonisierung auch gesellschaftsmäßig tragen zu können? Das heißt, das ist ein Zusammenspiel. Also bei Neratec, welche Gesetzgebung gibt es in Zukunft? Welche Felder öffnen sich, wo Startups auch einspringen können, auf einmal profitable Businesses bauen können? Ich glaube, das ist viel mehr die Frage. So.
Okay, und sag mal, jetzt läuft es ja so bei VCs, ihr macht jetzt die Investments oder erstmal close jetzt den Fonds in den nächsten Monaten, dann macht ihr weitere Investments und dann dauert es ja 5-6 Jahre, bis ihr dann auch sozusagen den Fonds irgendwann dann halt bestenfalls returnt, richtig?
Genau, also es ist ein geschlossener Fonds und der läuft dann 10 Jahre. Das heißt, die ersten 5 Jahre investierst du, die nächsten 5 Jahre deinvestierst du. Genau, und das ist die normale Logik. So, dann wirst du irgendwann den nächsten Fonds raisen und vor allen Dingen die Startups auf dem Weg perfekt unterstützen.
Und was, also ich meine, ich höre immer so VC, weil da gibt es ja immer dieses so und so viel X, also so eine Verdoppelung oder eine Verdreifachung. Ich glaube, ab 4X ist schon sehr gut.
Ja.
Das stellt ihr euch auch so vor?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, also gleicher Anspruch an der Stelle. Weil die Tech-Unternehmen, die wir sehen, also wir sehen ja auch, dass Major normale VCs in diese Bereiche einziehen, genauso in Deals, die wir schon sehen. Das heißt, da ist eine gleiche Logik, die da stattfindet.
Und wenn man jetzt sagt, okay, das finde ich geil, also an das Team glaube ich, wenn man das Gründerteam hört, ist ja wirklich super besetzt, also von den verschiedenen Kompetenzen, die ihr da mitbringt, der Ansatz macht, glaube ich, Sinn, dann kann man sich irgendwie bei mir oder bei dir melden und dann würdest du auch noch irgendwie Leute mit reinlassen?
Ja.
Okay.
Sehr gerne.
Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass sich dann einer meldet vielleicht, oder dass du das irgendwie, dass ihr das jetzt irgendwie sauber abschließt, die ersten Fonds und dann halt die richtigen, wie viele Investments habt ihr schon gemacht?
Wir haben jetzt 5 gemacht, 2 weitere schon entschieden, die kommen jetzt in der nächsten Zeit raus, genau.
Und jeweils immer so ein paar hunderttausend Euro?
Nee, mehr tatsächlich. Also jetzt in den ersten Sachen haben wir es ein bisschen weniger gemacht, aber normalerweise 1-2 Millionen investieren wir dann am Anfang, genau.
Braucht man nicht auch in dem Bereich sogar viel mehr Geld am Ende, als jetzt, wenn man so Consumer-Internet-Sachen macht, wo dann halt ein bisschen was gecodet wird und der Rest ist Marketinggeld oder Gehälter? Aber bei euch muss ja teilweise auch wirklich Hardware und Forschung und sowas alles?
Ja, exakt. Also sind wir, also genau, die These ist, wir brauchen ein Software- und ein Hardware-Upgrade der Welt. Also mit Software alleine werden wir die Welt nicht dekarbonisieren oder eine Circular Economy schaffen. Das heißt, wir machen beides und gehen typischerweise ein bisschen früher rein bei Software-Sachen, ein bisschen später rein bei Hardware-Sachen. Und natürlich ist das kapitalintensiv, gar keine Frage.
Alles klar, also geiles Projekt natürlich. Ihr sitzt sehr divers, also in Hamburg ist ein bisschen Hauptquartier, aber sitzt ja quer durchs Land, ne?
Ja, ne, quer durchs Land, und ich würde sagen, quer durch die Länder. Ja, ja. Genau, also Lena lebt mit ihrer Familie in Südafrika, Stoffel und also Jan-Christoph Gras und Nick, die sind in Berlin, wir in Hamburg hier. Ich bin ganz viel in Berlin natürlich, weil da auch eine Menge passiert. Das heißt, wir sind komplett digital aufgestellt, was auch total Sinn macht. Letztendlich haben wir das Fundraising auch in der Pandemie gemacht. Das heißt, es war natürlich auch viel per Zoom. So.
Fliegst du eigentlich noch viel?
Selber mit meinem Paraglider. Tatsächlich bin ich auch bin ich schon im Winter ab und zu mal in Südafrika. Aber ich probiere das sehr stark zu reduzieren tatsächlich. Also
heißt 3, 4, 5 große Flüge im Jahr?
Oder? Nee, weniger. Ich würde sagen, Hin- und Rückflug Südafrika sonst, ich habe jetzt einen nach Portugal auf eine Konferenz gehabt, wo ganz viel Climate Tech Founder zusammenkamen. Tatsächlich und US-Investoren und Founder.
Was ist das sozusagen Beste, was man immer jetzt sagt, okay, ich habe da nicht die Kohle rein zu investieren, ich finde aber, der Weg ist richtig, wie kann ich den Weg unterstützen mit meinem eigenen Leben, also was würdest du sagen, weniger fliegen, ist das gut oder ist Fleisch reduzieren besser oder weil man sagt, eine Sache würde ich jetzt auch mal machen, beitragen, was sollte man beitragen?
Genau, ich glaube, die größten Hebel sind tatsächlich Politik, also ich glaube, es gibt eine Verlagerung.
Also grün wählen, oder?
Ja, also Grün, also auf jeden Fall Menschen wählen, die nicht auf der Seite der Verhinderer und Bremser sind, sondern Leute, die diese Transformation.
Würde jetzt ja aber mittlerweile jeder für sich Anspruch nehmen in der Politik.
Ja, das stimmt. Ich glaube, ich würde dann schon drauf gucken, wer schon länger in diese Richtung zieht und das nicht nur jetzt tut.
Also es gibt so 1-2 Hebel, die jetzt, wenn jetzt jemand zugesagt, okay, soll ich jetzt auch, ne? Wir haben ja Lichtblick hier schon mal besprochen als Partner, wo ich immer sage, das kann nicht schaden.
Ja, mega. Also Lichtblick, grüner Strom, also generell grüner Strom, richtig gut. Ich meine, Fleischkonsum ist ein Klassiker. Aber also Politik und sich politisch engagieren für die Rahmenbedingungen, das ist, glaube ich, der total große Hebel. Also das ist wirklich fordern, dass es in diese Richtung geht. Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Unser Konsum ist, also ich finde es total richtig, über unseren persönlichen Konsum und über unseren CO2-Fußabdruck zu reden. Aber die großen Rahmenbedingungen sind die wichtigeren. Und deswegen ist auch wichtig, wen wir wählen.
Müsst ihr eigentlich auf der Atomstromseite, auch im Lager der Grünen, sagen, auf gar keinen Fall Atomstrom?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir müssen gucken, was sind die schwierigsten Problemstellungen unserer Zeit und wie kommen wir dahin. Wenn wir das ohne Atom schaffen, dann ist es gut. Aber wir zum Beispiel glauben, keine Ahnung, wir machen ein Investment im Geothermiebereich, wo es darum geht, Geothermie als grundlastfähige Energiequelle zugänglicher zu machen in vielen Regionen. Im Moment haben wir es nur in Regionen mit tektonischen Plattenanomalien wie Island, wie Kalifornien, wo diese Erdhitze direkt unter der Oberfläche ist. Wenn man solche Energiequellen schaffen kann, an vielen Stellen zugänglich zu machen, dann hast du halt grundlastfähige Sachen. Dann kannst du auch sowas wie Atomstrom damit ersetzen.
Aber eigentlich sagen ja alle VCs, ne? Also jetzt auch wie du in den USA, jetzt nicht oder auch Bill Gates oder so, dass sie explizit in Atomstrom investieren und dann das ist wichtig, ohne das wird es nicht gehen. Nur in Deutschland hier gibt es jetzt mit den Grünen, die ja vieles richtig machen, die sehen das irgendwie anders, oder?
Ja, genau. Ich glaube, es gibt eine Reihenfolge der Problemstellungen und die Dekarbonisierung ist meiner Ansicht nach die wichtigste, dass wir da schnell vorankommen. Und ich weiß nicht, ob wir den Luxus haben, langfristig darauf zu verzichten.
Okay, aber das ist ja dann schon auch eine klare Ansage. Das ist irgendwie bei allem Öko-Bewusstsein, dass du jetzt nun wirklich ja glaubwürdig hast und lebst, sagst du trotzdem, dieses Atomthema ist wahrscheinlich aktuell Deutschland falsch gelöst.
Ja, genau. Also Und wir brauchen auch andere Technologien, ne? Also Geothermie hat das Potenzial, im großen Maße auch sowas zu ersetzen. Also ich glaube, wir müssen da die richtigen Entscheidungen treffen, dass wir wirklich schnell dekarbonisieren.
Okay, alles klar. Dann kann man noch ein paar greifbare Gedanken raus. Vielen Dank, Friedel, fürs Vorbeikommen und viel Erfolg natürlich. Wir werden das beobachten, sozusagen, ja, zwangsläufig, so oder so.
Ja, du bist ja nicht dran.
Das genau.
Das ist super schön, ehrlich gesagt.
Ja. Alles klar, vielen Dank fürs Rumkommen.
Danke dir.
Ciao. Das war das Gespräch mit Friedel und jetzt als Bonusmaterial noch ein kurzes Update eines engen OMR-Freundes oder einer befreundeten Marke eines Unternehmens, mit dem wir sehr viel machen, und zwar die Kollegen von Fritz Cola, ebenfalls hier aus Hamburg, eine Kultmarke aus der Stadt, von Mirko Wiegert gegründet, der auch schon vor einigen Jahren, 2018, Ende des Jahres, mal hier im Podcast zu Gast war, die ganze Geschichte erzählt hat. Der hat mir erzählt, dass er A, ein Buch geschrieben hat und B, wie es Fritz Cola und ihm aktuell in all den Corona- und Lieferdienstwogen so geht. Wie sieht es denn gerade aus, Mirko?
Danke für die Einladung. Großartig. Kurz vor Weihnachten läuft.
Ja, also trotz allem. Ich meine, man denkt ja, wenn man jetzt so an Getränkeindustrie denkt, schwierige Zeiten.
Ja, ich will mich aber gar nicht beklagen. Also klar, es ist immer noch herausfordernd so. Aber bei uns haben unsere Mitarbeiter echt gut mitgezogen. Also auch die Frauen und Männer hinter Fritz Cola, die wirklich die Arbeit auch machen. Die haben ihre Urlaube verschoben, Urlaube vorgezogen, Urlaube nachgetragen. Also waren alle mega flexibel, haben alle wirklich sich durchgekämpft. Insofern sind wir zusammen überragend gut rausgekommen, soweit.
Aber dass solche kleinen, sag ich mal, in Anführungszeichen, Sachen helfen, weil das Problem ist ja riesengroß gefühlt. Also die Gastronomie war zu, Festivals, wo ihr auch immer groß seid, Fußball, all die Dinge nicht so da.
Ja. Das Problem war überragend groß bei uns. Also wir sind eine Gastronomiemarke, wir sind in der Gastro auch mega präsent. Und wenn natürlich unsere ganzen Kunden einfach zumachen, das ist schlecht. Ja. Nur unsere Kunden selbst hat es ja teilweise noch viel Ärger getroffen. Insofern, keine Ahnung, wollen wir gar nicht klagen.
Okay. Wie groß ist denn die Firma mittlerweile?
Wir sind 280 Leute ungefähr.
Okay. Also es ist auch kein kleiner Laden. Natürlich. Ja. War schon letztes Mal nicht klein.
Ja.
Aber also hat sich auch in den letzten Jahren dann nochmal richtig entwickelt, ne?
Ja, wir entwickeln uns ja laufend. Also nicht nur über noch Köpfe, über noch mehr Fritzen, sondern auch über Leistungen, über Ideen, über Internationalisierung.
Okay. Und dann hast du dir irgendwie überlegt, jetzt in all den Turbulenzen, ich schreibe noch ein Buch.
Ja, das Buch habe ich mir schon vorüberlegt. Aber das hat da so 2017 Fahrt aufgenommen und dann habe ich da angefangen und jetzt bis dieses Jahr August hat es auch gedauert, bis es fertig wurde. Auch schon eine ganze Weile.
Also fast 4 Jahre.
Ja, viel Zeit.
Und ich meine, du bist ja bis heute auch nicht so richtig Teil dieses klassischen schematischen Gründersystems, wo man halt weiß, okay, man macht jetzt irgendwie Seed-Runde, weiß ich nicht, dann Series A und dann zieht man das so durch und dann gibt's irgendwie einen Exit oder sowas. Du hast ja schon einen ganz anderen Weg, oder ihr am Anfang ja zu zweit, ja, und eine ganz andere Reise eigentlich genommen, und ich habe das Gefühl, du bist auch nicht so in der Berliner Szene, das ist nicht dein Thema.
Ja, ich glaube, wir sind einfach kein Tech-Unternehmen, sondern wir sind so ein bisschen klassisch, wir machen Cola und Limonaden, und bei uns ist Tech halt kommt dazu. Aber das ist natürlich einfach eine andere Herangehensweise. Und eine der Motivationen ist, und die wird auch im Buch geschildert, dieses, wir machen unser Ding. Und wenn wir laufen Finanzierungsrunden machen müssten, dann müssten wir laufen, irgendwelchen Leuten hinterherlaufen. Und ich glaube, da haben wir einfach keinen Bock drauf. Also hatten wir nie. Deswegen sind wir halt bis heute echt nicht nur Indie-Brand, sondern auch eine Indie-Company. Und das unterscheidet uns vielleicht von so ein bisschen anderen. Und wir hatten auch nie diesen Antrieb, wann wir planen jetzt einen Exit. Das ist nicht unser Ding. Insofern kann die Geschichte von Fritz Cola für Interessierte durchaus Sinn machen, wenn man sich mal ein anderes Modell von Startup angucken möchte, weil wir ein, zwei Dinge einfach anders gemacht haben.
Okay. Und Markenaktivitäten hast du jetzt, also das Buch ist keine, aber was, ihr seid ja auch dafür bekannt, dass ihr markenmäßig immer wieder ungewöhnliche Sachen macht. Irgendwie mit St. Pauli ist die Reise, ist ja auch eine Fritz-Cola-Reise, die OMR Reise ist auch ein bisschen eine Fritz-Cola-Reise. Also ihr guckt euch dann auch so, ja, Partner aus, mit denen man gemeinsam Dinge machen kann. Legendär, dein Gesicht mit auf dem Logo jahrelang. Ja. Was gibt's sonst so Neues da?
Wir freuen uns auf die nächste Festivalsaison, die ja hoffentlich stattfinden wird. Also wo sich die gesamte Branche gerade da vorbereitet. Ja. Und wo wir einfach ganz viele neue Sachen planen, auch in sehr guten Gesprächen sind. Als, sag ich mal, so ein bisschen analoge Marke, die wir sind mit unseren Glasflaschen, müssen wir natürlich eiskalt da stattfinden, wo wir relevant sind für unsere Fans. Rund um Musik, rund um Kultur, rund um, wo die Dinge einfach passieren, geschehen.
Gibt es da irgendwie Highlights, also wo du sagst, okay, weiß nicht, ist es eher Wacken oder ist es eher Rock am Ring oder ist es eher, was ist es?
Ja, bei den Festivals muss ich überraschen lassen, wir sind jetzt noch in den Gesprächen, aber ich denke, bei den großen Dingern werden wir nächstes Jahr dabei sein.
Okay, okay. Und sagen wir nochmal zum Buch. Also ich habe das Buch hier vorliegen, es ist komplett schwarz. Also wenn ihr jetzt im Buchhandel sucht oder bei Amazon gibt es ja, das nehme ich an auch.
Klar, logisch.
Es ist sehr liebevoll gestaltet. Von übrigens derselben Designfirma, die auch OMR gemacht hat. Also es ist alles hier in Hamburg. Ja,
und die auch viel für uns machen. Also das hat Rocket und Wink, großartige Designagentur.
Machen viel für Hamburger Musiker. Ich glaube, die machen regelmäßig die Deichkind-Platten und sowas halt alles. Zumindest wenn ich bei denen im Büro bin, sieht man das immer.
Ja. Ich kriege einmal mehr deren Booklet mit den ganzen Arbeiten drin. Das ist zum Niederknien gut, echt.
Macht also Spaß. Das heißt, das Buch lohnt sich nicht nur allein wegen der Texte, sondern auch wegen der Gestaltung. Sag nochmal, es sind auch dann irgendwelche, es ist schon sehr persönlich, also wenn man so durchblättert, da sind auch Bilder von dir, so Kinderbilder, es ist deine Geschichte.
Es ist meine Fritz-Kohler-Geschichte, aus meiner Perspektive geschrieben tatsächlich. Es ist sehr persönlich, aber ein Unternehmen zu gründen ist eben auch sehr persönlich.
Hast du es alleine geschrieben?
Ich habe es zusammen mit dem Ghostwriter geschrieben, mit dem Oliver Domscheitzki. Und weil ich kann natürlich die Geschichte erzählen, aber ich kann jetzt nicht schreiben. Dafür gibt es Fachleute. Und der hat das gemacht, der hat es geschrieben. Also auch wenn es jetzt mein Text ist, aber der Ghostwriter ist halt sehr gut da drin, in den Autor mit auch in seinem Deutsch aufzunehmen und eben das in einen Text zu packen, dass es Sinn macht.
Was schätzt du, wie viele Menschen oder was wäre ein Erfolg? Also ich bin ja, wir sind ja da auch, witzigerweise haben wir gerade festgestellt, nah beieinander, dass das Buch erschienen ist im Ulstein Verlag, bei dem Wirtschaftsarm, Econ heißt der. Da habe ich auch ein Buch dieses Jahr gemacht. Also was ein Zufall.
Ja.
Ich hatte eine Auflage von 10.000, hoffe, dass sich die verkauft. Was glaubst du?
Ja, die sind schon weg bei uns. Die sind jetzt in der zweiten Auflage.
Ja, okay. Natürlich, die B2C-Marke. Glückwunsch, mal sagen.
Ja, wir waren mega glücklich. Wir haben es auch noch auf Englisch rausgebracht.
Okay.
Das wird sich nicht so schnell verkaufen, weil wir im englischsprachigen Raum einfach nobody sind. Aber wir wollen eben auch internationalisieren. Und da möchten wir natürlich auch unseren kommenden Kunden einfach auch unsere Story nachbringen. Also was ist jetzt, warum gibt's Fritz so jetzt in Frankreich oder in Polen oder in Baltikum, Russland irgendwo?
Also das Buch heißt Fritz gegen Goliath.
Ja.
Und Goliath ist dann schon die bestehende Getränkeindustrie.
Genau, das sind die anderen.
Aber mit so einem Buch, ich meine, ich habe damit am Ende es nicht geschafft, Geld zu verdienen, du wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nein.
Deins ist.
Aber das ist auch nicht der Punkt.
Meinst du, war noch 4 Euro teurer zumindest? 20 Euro.
Noch? Was? Noch teurer als meins?
Wurde mir so empfohlen von den Kollegen. Krass. Ich habe mich dann darauf verlassen. Also 20 Euro kostet deins.
Ja.
Und es ist irgendwie, es sieht in jedem Regal sehr schön aus. Also es wäre vielleicht jetzt heute, gut, wenn der Podcast kommt, ist es wahrscheinlich Weihnachten, dann kurzfristig, aber. Wer sich unterhalten möchte, wer sich inspirieren möchte, wer Bock hat, Fritz gegen Goliath von Mirko Wolf-Wiegert, überall, wo es Bücher gibt. Und wer noch mal Bock hat, überall, wo es Podcasts gibt, gibt es die Folge 170 aus dem Dezember 2018. Wir werden sicherlich in den nächsten Monaten mal wieder ein Update machen, dann mal hören, wie viele Bücher du verkauft hast, wie gut ihr auf Gorillas verkauft und so weiter. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Danke dir für die Einladung.
Ciao, 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 ciao. B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu. Das weiß ich selber. Und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt.
Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.